RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Der frühere Bundesgesundheitsminister Spahn hat während der Corona-Pandemie eine Firma aus seiner Heimat bei einem Milliardenauftrag bevorzugt, gegen den Willen des Innenministeriums. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Aus der Nachrichtenredaktion Sebastian Riechel.
Spahn hatte im Frühjahr 2020 das Logistikunternehmen Fieger aus Münster beauftragt, Masken und Desinfektionsmittel zentral für Deutschland einzukaufen. Allerdings hatte der Krisenstab der Regierung schon mit den Logistikern DHL und Schenker ein Konzept erarbeitet. Als Karl Lauterbach dann das Gesundheitsministerium übernahm, hat er eine Sonderbeauftragte eingestellt, die den Fall untersuchte, und aus ihrem Abschlussbericht stammen diese neuen Informationen. Die aktuelle Gesundheitsministerin Warken, eine CDU-Parteikollegin von Spahn, weigert sich bis heute, diesen Bericht dem Bundestag vorzulegen.
In Deutschland arbeiten so viele Rentner wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Laut Magazin Stern ergab eine Anfrage des BSW, dass es im Jahr zuvor noch 51.000 weniger waren. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der arbeitenden Ruheständler vervierfacht. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner insgesamt ist dagegen im gleichen Zeitraum nur geringfügig gestiegen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte zuletzt eine Debatte zu dem Thema ausgelöst. Aus seiner Sicht arbeiten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zu wenig. Für mehr Wohlstand sei es nötig, die Zahl zu erhöhen und entsprechende Anreize zu schaffen. BSW-Chefin Wagenknecht warf Linnemann vor, Rentner mit der Debatte zu verhöhnen.
Ein von der US-Regierung unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener Migrant ist zurück in den USA. Wie Justizminister Bondi mitteilte, wurde der Mann allerdings nach der Landung festgenommen. Ihm wird Menschenschmuggel vorgeworfen. Sein Fall hat einen vielbeachteten Rechtsstreit ausgelöst. Die Trump-Regierung hatte ihn irrtümlich abgeschoben und trotz gerichtlicher Anordnung lange Zeit nicht zurückgeholt. Ermittlern aus mehreren Ländern ist es gelungen, ein Netzwerk von Drogenhändlern zu zerschlagen. Laut den spanischen Behörden wurden fast 50 Personen festgenommen. Sie sollen im großen Stil Kokain von Südamerika auf die Kanarischen Inseln geschmuggelt haben. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Wechselnd bewölkt, vor allem im Südosten Schauer, Tiefstwerte von Süd nach Nord 16 bis 8 Grad. Am Tage stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter. Im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. Am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Rehren und Bad Nenndorf 7 Kilometer Stau. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Niederseifersdorf und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Eichelberg und Kirchheim-Tech Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A8 Saar-Louis-Neunkirchen ist zwischen Schwalbach-Schwarzenholz und Heusweiler ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Die A8 Stuttgart Richtung München. Zwischen Stuttgart Flughafenmesse und Neuhausen 5 Kilometer Stau. Nochmal A8 Stuttgart Richtung München. Zwischen Burgau und Zusmarshausen ist nach einem Unfall nur eine Spur frei. Dadurch 5 Kilometer Stau. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und eine Meldung noch von der A42 Kamp-Lindfort Dortmund. Die Autobahn ist hier zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt hier über die A2. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viele von uns, die haben ja ganz genau hingeschaut, als der Kanzler zum Antrittsbesuch im Weißen Haus war. Eines der wichtigsten Themen, das Merz da im Gepäck hatte, war der Ukraine-Krieg und wie man ihn beenden könnte. Viele europäische Regierungschefs, die gehen ja davon aus, dass ein Frieden nur dann näher rückt, wenn ein Sieg für Russland unwahrscheinlicher und der Angriffskrieg aussichtsloser wird. Doch bei diesem Gedanken ging Trump nicht mit. Und auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat man genau zugehört. Markus Schubert vom NDR hat genau darüber mit unserem Korrespondenten in Kiew gesprochen, mit Florian Kellermann. Ja, von den USA ist wenig zu erwarten und von den Gesprächen in Istanbul, da hält man erklärtermaßen wenig. Worauf setzt man also in dieser diplomatischen Lage, in dieser Lage diplomatisch in der ukrainischen Regierung?
Schwierig. Diplomatisch hat im Moment in der Ukraine kaum jemand Hoffnung, dass der Krieg beigelegt werden kann und deswegen eigentlich überhaupt, dass der Krieg im Moment beendet werden kann irgendwie. Denn Russland hat sich lange vorbereitet auf eine Sommeroffensive, die hat auch begonnen und Russland hat erste Erfolge im Donezbecken, im Norden, im Gebiet Sumy. Und man muss realistischerweise davon ausgehen, dass der russische Staatschef Wladimir Putin diese Sommeroffensive jetzt auch durchziehen will und sicherlich auch die Hoffnung hat, da die Ukraine in eine strategisch deutlich schlechtere Lage zu bringen, militärisch. Insofern glaubt man in der Ukraine im Moment nicht, dass Diplomatie helfen kann. Wie Sie sagen, gibt es auch nicht die schlagenden oder die wirklich entscheidenden Ansätze im Moment.
Der Coup der überraschenden Drohnenschwärme gegen die Flugplätze der russischen Bomber ist geglückt, aber hat das jetzt für merkbare Entlastung gesorgt bei den Angriffen auch auf Städte? Wie verlief zum Beispiel die vergangene Nacht?
In der vergangenen Nacht gab es einen russischen Großangriff, der wird von Russland auch als eine Art Vergeltung dargestellt für diesen Angriff mit Drohnen auf die russischen Militärflugplätze. Allerdings wird in der Ukraine schon auch bemerkt, dass dieser Angriff zwar sehr, sehr heftig war, über 400 Drohnen, rund 50 Raketen und Marschflugkörper, aber es war nicht der größte Angriff, den die Ukraine bisher erlebt hat. Es war einer der größten, aber nicht der größte. Und dann sieht man, so meinen zumindest einige Expertinnen und Experten hier schon, dass Russland nicht in der Lage ist, hier noch irgendwie etwas draufzulegen, sondern dass möglicherweise tatsächlich diese Aktion gegen die Militärflughäfen die Möglichkeiten Russlands verringert haben. Man macht es daran fest, dass die Ukraine es geschafft hat, mehr als sonst dieser Raketen- und Marschflugkörper abzufangen. Mhm. Was eben auch darauf zurückzuführen sein kann, dass Russland weniger Flugzeuge hatte, um die es gleichzeitig einsetzen konnte und diese Flugzeuge offenbar auch jeweils mit mehr Raketen als bisher jedes einzelne Flugzeug bestücken musste.
Und die Ukraine setzt auch weiter gezielte Treffer in Russland und auch in russisch besetzten Regionen der Ukraine.
Ja, wobei die Treffer von heute Nacht waren jetzt wahrscheinlich gar nicht so groß. Auch die Ukraine spricht hier davon, dass sie einen Treibstofftank zum Beispiel auf einem Flugplatz, der heißt Engels, im Gebiet Saratow getroffen habe. Und dann gab es einen Angriff im Gebiet Rasan auf einen Flugplatz. Aber die waren jetzt offenbar nicht so durchschlagend, dass sie irgendwie den Krieg beeinflussen hätten können. Sonst hätte man das auch gesehen daran, wie die Ukraine das dargestellt hat. Ein Logistikstützpunkt in der Region Kursk ist getroffen worden. Also natürlich versucht die Ukraine ständig auch weiterhin das Potenzial Russlands zu schmälern.
Gibt es eigentlich vom Generalstab bis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der Städte Zweifel, ob die Angriffe auf die Bomberflotte oder auch der jüngste Sprengsatz an der Kertschbrücke richtig waren, weil man dann eine härtere Gangart des Kremls fürchten muss? Oder hat das die Moral eher verbessert, weil gegenhalten besser ist, als nur aushalten zu müssen?
Das hat die Moral tatsächlich verbessert. Klar gibt es dann die Befürchtung, was macht Russland jetzt? Zu welchem Schlag ist Russland jetzt in der Lage? Aber wie man eben sieht, und das haben eben auch viele vorhergesagt, es ist der Schlag von heute Nacht einer gewesen, den die Ukraine eben schon erlebt hat. Und man geht schon davon aus, dass Russland das regelmäßig schlicht und ergreifend macht, weil es glaubt, dass es den Krieg dadurch irgendwie für sich beeinflussen kann, auch wenn es damit auch mit die Zivilisten in der Ukraine terrorisiert. Und dass es aber nicht unbedingt eine Antwort ist auf die Aktion gegen die Militärflughäfen. Die war außergewöhnlich, die war außergewöhnlich erfolgreich. Und das, was Russland jetzt tut, ist etwas, woran man sich teilweise tatsächlich schon gewöhnt hat. Natürlich können das nur die Menschen sagen, die nicht in einem Haus wohnen, das direkt getroffen worden ist. Denn die Ja, die haben eben Verletzte und teilweise auch Tote zu beklagen.
Sagt Florian Kellermann, ARD-Korrespondent in Kiew. Und wir wollen das Thema an dieser Stelle noch weiter vertiefen, und zwar mal ganz konkret mit dem Blick auf militärische Aspekte des laufenden Ukraine-Kriegs. Markus Schubert hat darüber mit Oberst AD Ralf Thiele von der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Köln gesprochen. In den ersten Monaten der russischen Invasion haben uns ja einige Analysten gewarnt. Russland hat in diesem Krieg immer die Eskalationsdominanz. Jetzt ist es der Ukraine aus buchstäblich heiterem Himmel aber gelungen, strategische Bomber, wir haben es eben gehört, Russlands an mehreren Standorten am Boden zu zerstören. Und die Antwort ist mehr Drohnen, mehr Gleitbomben und Marschflugkörper. Aber das macht Russland ja mehr oder weniger schon seit 3 Jahren so. Sehen Sie eigentlich noch Eskalationsmöglichkeit? Oder ist das Arsenal inzwischen ausgeschöpft?
Es gibt immer Eskalationsmöglichkeiten. Das ist immer die Frage, wo man hinschaut. Ob Sie auf den Frontverlauf schauen, ob Sie ins Hinterland schauen, ob Sie bei uns hinschauen im Bereich der hybriden Möglichkeiten. Und dann natürlich das, was bei uns immer gern spöttelnd beiseite getan wird, auch eine nukleare Eskalation. Wir wissen aus geleakten CIA-Berichten, dass 2-mal eine Nuklearwaffe, ein Einsatz angefragt wurde von einem russischen Oberbefehlshaber. Also ganz theoretisch ist es nicht.
Die neue Bundesregierung schließt jetzt weder die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers aus, noch will sie Reichweiten limitieren. Dafür will sie nicht mehr mitteilen, was sie genau und wann der Ukraine liefert, weil niemand sehen soll, wie dürftig der Umfang ist.
Na, erstmal ist es klug. Also ich erinnere mich noch an die ersten Berichterstattungen, als der Krieg losging. Da wollten die Journalisten wissen, welche Waffe wann über welchen Grenzübergang in der Ukraine eintrifft. Und es gab sogar Menschen in Verantwortung, die darauf geantwortet haben. Das ist also wirklich schon recht abenteuerlich. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich das, was wir vor 3 Jahren schon hätten machen sollen. Wir hätten uns für ein Commitment, wenn wir uns dafür entscheiden, das äußerlich machen und sagen, das machen wir nachhaltig, und dann im Wesentlichen Fakten sprechen lassen, statt Pläne sprechen lassen. Also das ist sozusagen so eine Art Spätgeburt vernünftiger deutscher Außen- und Sicherheitspolitik.
Aber man hört eben nichts mehr über geschnürte Pakete und was darin ist, um auch zu dokumentieren, wir bleiben dran. Was hat aus Ihrer Sicht die letzte Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe an Hilfe und Perspektive ergeben, an der der US-Verteidigungsminister gar nicht teilnahm?
Das sind eben alles Narrative, die hin und her geworfen werden, eigentlich von allen Seiten, auch von uns. Die werden auch überall hingeworfen, also zu Putin, in unsere Bevölkerung hinein, zu den Verbündeten. Wir müssen mal darauf schauen, derjenige, der diese Pakete schnürt, ist ein Vier-Sterne-General, ein US-Vier-Sterne-General, der NATO-Oberbefehlshaber Europa, der auch einen US-Hut auf hat. Da sitzt er dann hier in Wiesbaden und in Stuttgart. Und der hat das früher mit dem US-Hut die Pakete geschnürt und jetzt schnürt er die Pakete mit NATO. Dem NATO-Hut. Gut, also von daher, da hat sich nichts geändert. Was wohl fehlt, ist das Engagement. Und da ist ein kritischer Punkt tatsächlich, denn dieser Oberbefehlshaber telefoniert, ich war mal sein Gehilfe, also nicht von diesem, aber von einem Vorgänger, der telefoniert von 18 Uhr bis 24 Uhr mit dem Pentagon, mit dem Weißen Haus und empfängt dort Befehle. Und wenn Trump zurückhaltend ist in der direkten Unterstützung der Ukraine, dann macht sich das natürlich auf dem Schlachtfeld bemerkbar.
Nun reden wir seit 3 Jahren, mehr als 3 Jahren in Europa darüber, wie wir der Ukraine helfen können, was sie aus unseren Beständen kriegt, was man für sie besorgt oder ihr finanziert, von F-16 über Attackams und Patriots bis Artilleriemunition. Müssten wir nicht mal stärker wahrnehmen, dass die Ukraine für uns gerade die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts unter härtesten Bedingungen entwickelt und testet? Und ist das allein nicht Grund genug, sie zu unterstützen, weil wir ja alle die Lektion dieses Krieges lernen müssen?
Das müssen wir entscheidend am Ende Ihres Satzes. Tatsächlich, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass wir das tun, aber müssen sollten wir das in jedem Fall. Ich sehe das auch tatsächlich nicht so wie Sie vom Grundansatz. Das ist natürlich etwas, was wir immer machen. Außerdem betont, dass sie unsere Demokratie verteidigt. Das tut sie natürlich nicht. Das ist, sie ergreift lebensrettende Maßnahmen als drastisch Unterlegener gegen Russland und schafft es durch wahnsinnigen Einsatz standzuhalten. Das ist eigentlich das, was sie tut. Was machen wir? Da kann man aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen, wenn ich zum Beispiel auf die Storm Shadows und die Skypes schaue, der Franzosen und der Briten, die setzen ein Drittel ihrer Kapazitäten hier ein und verkaufen die anderen zwei Drittel nach Asien. Also das ist offensichtlich auch ein Testfeld, die Ukraine für uns. Es gab auch natürlich eine Intention, Putin Platz zu machen. Das hat der amerikanische Verteidigungsminister ganz am Anfang des Konflikts mal deutlich gemacht. Russland dürfe nie mehr irgendeinen Nachbarn überfallen. Diese Ambition ist sozusagen stiften gegangen im Verlauf dieses Konfliktes. Also wir in Westeuropa haben kaum was im Lager, das wir liefern können. Und deswegen ist die Forcierung der industriellen Produktion auch in der Ukraine ein Mittel, ihr zu helfen bei leeren Lägern.
Sagt Oberst AD Ralf Thiele von der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Köln. Und damit gleich 0.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Über Monate hinweg war es eine, wie man im Englischen sagt, Bilderbuch Bromance, also eine besonders enge Freundschaft zwischen zwei Männern. Zwei sehr einflussreichen Männern, muss man sagen. Die Rede ist von US-Präsident Donald Trump und seinem inzwischen einstigen Gönner und Sonderberater Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt. Doch inzwischen scheint ein ordentlicher Keil zwischen den beiden zu stecken. Öffentlich ist das geworden, nachdem Musk Trumps Haushaltsgesetz öffentlich zerrissen hat, weil es die Schulden in die Höhe treibe. Und wohl auch, weil damit die Subventionen für E-Autos gestrichen werden sollen. Danach forderte Musk Trumps Amtsenthebung und warf ihm Pädophilie vor. Trump drohte zurück, alle Bundesaufträge für Musks Unternehmen zu streichen. Alles ausgetragen in den Online-Netzwerken der beiden Protagonisten. Jetzt soll ein klärendes Telefonat für zumindest Ruhe zwischen den beiden sorgen, doch Trump hat darauf keine Lust.
Vor gerade mal einer Woche im Oval Office sieht es nach einem eher langsamen, stillen Abschied aus. Elon Musk werde auch weiter regelmäßiger Gast im Weißen Haus sein, sagt Donald Trump und dankt dem Multiunternehmer für seinen Einsatz bei Doge. Mit dem Department of Government Efficiency war Musk Anfang des Jahres angetreten, Behörden zu schließen und so hunderte Milliarden Dollar Staatsausgaben zu sparen. Beim Farewell bietet Musk dem Präsidenten auch in Zukunft seine Dienste an als Freund und Ratgeber. Richtig enthusiastisch klang das schon nicht mehr, nachdem der reichste Mann der Welt Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur mit rund 290 Millionen Dollar unterstützt hatte und mit bizarren Auftritten im Wahlkampf. Gerne hüpfte er auch mit einer Kettensäge über die Bühne, ein Geschenk des argentinischen Präsidenten und Bürokratiehassers Javier Milei.
This is the chainsaw for bureaucracy.
Doch spätestens Anfang dieser Woche wurde klar, die von beiden gefeierte Bromance hat einen gehörigen Knacks bekommen. Widerlich, abscheulich, nannte Elon Musk das bisher größte innenpolitische Projekt des Präsidenten auf seinem Portal X. Ein riesiges Gesetzespaket, das massive Steuererleichterungen bringen soll, aber auch neue Milliardenschulden im amerikanischen Staatshaushalt produzieren könnte. Trump muss seine Big Beautiful Bill noch durch den Senat bringen. Einige republikanische Senatoren sind offen gegen das Projekt und stimmten Musks Kritik zu. Einige Tage schwieg der Präsident. Beim Gespräch mit Friedrich Merz gestern im Oval Office schlug er dann zurück.
Elon und ich hatten eine großartige Beziehung. Ich weiß nicht, ob wir die noch haben. Wir haben ihm einen wunderbaren Abschied gegeben. Er hat gesagt, Trump hat in allem Recht. Und bei der Big Beautiful Bill habe ich Recht.
Das Mittagessen mit dem Bundeskanzler war noch nicht zu Ende, da zog Musk auf seinem X-Account alle Register.
Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren. Was für eine Undankbarkeit.
Er startete eine Umfrage unter seinen Followern, ob die USA eine neue Partei in der Mitte brauchen. Er zeigte Sympathie für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und, besonders schmutzig, er brachte Trump in Verbindung mit einem der schlimmsten Sexskandale.
Es ist Zeit, die größte Bombe zu zünden. Donald Trump ist in der Epstein-Akte. Das ist der Grund, warum sie noch nicht veröffentlicht worden ist. Wünsche dir noch einen guten Tag, Donald.
Trump wiederum konterte auf seiner Plattform Truth Social.
Elon hat keine guten Karten. Ich habe ihm die Förderung für seine Elektroautos weggenommen, die kein Mensch kaufen wollte, und er rastet vollkommen aus.
Mit seiner Breitseite gegen den Präsidenten riskiert Elon Musk viel. An der Börse verlor Tesla 150 Milliarden Dollar an Marktwert, der größte Absturz eines Elektroautobauers in der Geschichte. Die Tesla-Aktie sah wieder etwas Land, als vom Weißen Haus heute ein klärendes Gespräch zwischen den einst besten Kumpels in Aussicht gestellt wurde. Aber dazu wird es wohl zumindest vorerst nicht kommen. Der Präsident habe daran kein Interesse, hieß es kurze Zeit später.
Wolfgang Landmesser war das aus Washington. Ein aufsehenerregender Fall im bayerischen Fürth beschäftigt das Landeskriminalamt. Zuvor wurde ein Logistikzentrum geräumt, nachdem dort 35 Menschen mit einem bislang unbekannten Stoff in Berührung gekommen sind und etliche danach über Hautreizungen und Juckreiz klagten. Um welche Substanz es sich dabei handelt, bislang unklar. Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund haben die Ermittler bislang aber auch nicht. Mehr von Isabel Pogner.
Neben den gelben Postautos treffen am Freitagmorgen immer mehr Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen auf dem Gelände des Logistikunternehmens in Langenzenn ein. Kurz zuvor, etwa gegen 9 Uhr, hatten einige Beschäftigte über Hautreizungen geklagt. Frank Stegmann, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Fürth, erklärt den Sachstand.
Was wir herausfinden konnten, dass es eventuell wahrscheinlich ein weißes Pulver ursächlich für diese gesundheitlichen Probleme von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ursächlich war. Potenziell in Kontakt mit diesem Stoff gekommen sind 35 Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten.
Aus welchem Paket die Substanz stammt, wissen die Einsatzkräfte noch nicht. Auf der Straße liegt ein kleiner Haufen Päckchen. Eine Person in einem silbernen Ganzkörperanzug untersucht den Stapel. Darum herum flattert ein Absperrband. Etwas weiter entfernt laufen die Mitarbeiter, die mit dem Stoff in Berührung gekommen sind, in grünen Einmal-Overalls herum.
Nachdem wir momentan nicht wissen, um welchen Stoff es sich genau handelt, haben wir eine Trockendekontamination durchgeführt. Das heißt, die Oberbekleidung wird abgelegt und etwaige Stoffanhaftungen werden dann entsprechend trocken entfernt. Man vermeidet hier eine Dusche, wie man es sich eigentlich praktischerweise vorstellen könnte, was hier auch verfügbar wäre, um nicht diesen Stoff noch weiter am Körper zu verteilen.
8 Personen hat der Rettungsdienst behandelt. Ins Krankenhaus kamen die Verletzten allerdings nicht. Man habe vermeiden wollen, dass andere Personen mit dem unbekannten Stoff in Kontakt kommen.
Das Wichtigste bei sowas, wenn im Raum steht, dass ein gefährlicher Stoff ausgetreten ist, mit dem sich vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontaminiert haben, dann muss man erstmal gucken, dass man möglichst die Lage einfriert und dass nicht noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit kontaminiert werden.
Das Gebäude hat die Polizei geräumt und gesperrt. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Innenminister Joachim Herrmann.
Ich kann gegenwärtig über den Stoff noch nichts sagen und wir müssen vor allen Dingen natürlich auch sehr schnell klären, war das ein ganz normales Paket, das unglücklich Stoffe ausgetreten sind, oder handelt es sich eben um einen versuchten Anschlag? Das ist das, was jetzt das Landeskriminalamt schnell klären muss.
Laut Polizei gäbe es derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag. Die weitere gute Nachricht ist, für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.
Ein Bericht von Isabel Pogner. Wenn Sie gelegentlich mit der Bahn unterwegs sind, haben Sie es vermutlich schon bemerkt. Die Durchsagen gibt's nicht mehr in schwer verständlichem Bahnsprech, sondern inzwischen ziemlich locker, oft auch mit Witz. Denn wenn die Bahn auf der Strecke hält und es keine Informationen gibt, dann frustriert das die Fahrgäste. Daher wird das Zugpersonal mittlerweile gezielt geschult, gut und leicht verständlich zu informieren. Tamara Maschalowski war bei so einem Seminar mit dabei.
Fahrdienstleiter oder Verzögerungen im Betriebsablauf. Alles Wörter, die für Lokführer zum Alltag gehören. Für die Passagiere klingt das aber wie eine Fremdsprache. Deswegen bekommen die rund 10 Quereinsteiger zum Lokführer ein Ansagentraining.
Es ist was komplett Unterschiedliches, wenn man vorne drin sitzt am Mikrofon und was zu einem ganzen Zug voller Leute sagen muss. Und da hilft es halt schon, wenn man mal das geübt hat und so eine Idee hat, was man machen könnte.
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Fahrgast Bescheid weiß.
Im Seminar sollen die Teilnehmer lernen, transparent zu sein. Für Trainer Steffen Popp ist es wichtig, dass die Fahrgäste verstehen, was hinter den Kulissen vor sich geht.
Es gibt tatsächlich eine Bahnsprache, die sich im Laufe der Jahre eingebürgert hat. Jeder jeder Bahnfahrer kennt die, und dass wir so ein bisschen wegkommen davon, denn Sprache verändert sich. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir eine etwas einfachere Sprache und keine Fachbegriffe mehr nennen.
Das geht am besten, wenn die Lokführer empathisch auf die Menschen eingehen. Geübt wird am Arbeitsplatz der künftigen Lokführer, in einer leeren S-Bahn.
So, pass auf, wir haben folgendes Thema. Was nehmen wir denn für die?
Steffen Popp gibt im besten Bahndeutsch vor, was passiert ist. Dann geht einer der künftigen Lokführer nach vorn und versucht zu übersetzen.
Sehr geehrte Fahrgäste, aktuell haben wir ein rotes Signal. Es ist so wie im Straßenverkehr, wir dürfen erst fahren, wenn es grün ist.
Anschließend besprechen alle zusammen die Durchsage. Für seinen Vergleich mit der Ampel bekommt der 29 Jahre alte Mike Schellermann positives Feedback. Er und die anderen Quereinsteiger sind tatsächlich schon im Fahrbetrieb unterwegs. An der Seite ist aber immer ein Fahrtrainer dabei. Durchsagen machen sie also auch schon in ihrem Arbeitsalltag.
Klar, man weiß, okay, ich habe 1000, 2000 Leute hinten drin, jedoch sieht man sie nicht wirklich, und Durchsagen ist halt auch einfach nur Trainingssache.
Was auch hilft, ist Humor und Persönlichkeit. Wenn es nach dem Seminarleiter geht, darf die auch gern lokal gefärbt sein. Und hier schon mal ein Beispiel, wie es in den S-Bahnen in Zukunft klingen könnte.
Hi, gut, ihr Leute, hier ist euer Lokführer. Vor mir hat sich ein Baum gerade hingelegt, den ich alleine leider nicht weglegen kann. Daher verzögert sich unsere Weiterfahrt um einige Augenblicke. Die Feuerwehr ist informiert, die wird den Baum wegräumen, und bis dahin bitte Ruhe bewahren, am Platz bleiben, und sobald ich Neues weiß, komme ich wieder auf euch zu.
Mike Schellermann hat's auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und er will das, was er im Seminar gelernt hat, mit in den Arbeitsalltag nehmen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christian Hake. Bei den French Open kommt es auch bei den Männern zum Traumfinale. Wie auch bei den Frauen trifft nämlich die Nummer 1 der Welt auf die Nummer 2 im Endspiel. Carlos Alcaraz hatte sich ja schon am Nachmittag qualifiziert. Am Abend kam dann der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner nach seinem Sieg über Novak Djokovic dazu. Guido Ringel war für uns beim Halbfinale dabei.
Einer mit Dominanz eines Weltranglisten-Ersten, der andere mit Kämpferherz, aber auch ein wenig Glück. Das ist die Bilanz des Halbfinals. Der Dominierende war natürlich der derzeit beste Spieler, Jannik Sinner. Wie der Italiener auch den großen Novak Djokovic ausschalten konnte, war sagenhaft. Geradeaus, von hinten heraus mit diesem enormen Tempo und den überraschenden Richtungsänderungen. Dreisatzerfolg für Sinner, der im Moment des Erfolges aber auch an seinen Gegner dachte.
He achieved so, so many things.
Novak hat so viel erreicht. Er ist der beste Spieler in der Geschichte unseres Sports. Gegen ihn zu spielen ist zwar toll, aber ich habe versucht, nicht an die Legende Djokovic zu denken. Ich war angespannt. Ich wusste, was da auf mich zukam. Ich bin froh, wie ich damit umgegangen bin. Und Sonntag wird super schwer.
Sunday it's gonna be very, very difficult.
Im Finale lauert also Carlos Alcaraz auf ihn. Das war der, der von einer Verletzung seines Gegners profitierte am Samstag. Lorenzo Musetti hatte einen großartigen Tag erwischt und konnte dem Favoriten Alcaraz das Leben so richtig schwer machen, bis ihn eine Oberschenkelverletzung aus dem Rennen warf. Aufgabe im vierten Satz. Der Spanier war weiter und steht wie im letzten Jahr im Finale. Es ist aufgrund der Leistungen beider Endspielteilnehmer unmöglich, diesmal einen Favoriten zu benennen. Klar ist, es kann eigentlich nur ein phänomenales Spektakel werden.
Heute dann aber erstmal das Finale der Damen, Sabalenka gegen Goff, und auch das Finale der Junioren. Das ist auch historisch, denn zwei deutsche Youngsters kämpfen da um den Titel. Nils McDonald aus Schwerin und Max Schönhaus aus dem Sauerland. Steffen Gahr ist für uns in Paris und er hat mal in den Geschichtsbüchern nach Vergleichen gesucht.
Ja, zwei deutsche Junioren im Finale, das gibt's nicht oft, und es ist auch schon ewig her. Anfang und Mitte der 90er Jahre gab's das mal in Melbourne und New York damals. Jetzt also Premiere in Paris. Und den letzten Sieger in Paris gab es 1997, Daniel Elsner damals. Der letzte Finalist hier war vor 12 Jahren ein gewisser Alexander Zverev. Und er war auch der letzte deutsche Junior, der einen Grand-Slam-Titel holen konnte, 2014 in Australien. Jetzt also Nils McDonald oder Max Schönhaus.
Schöne Sache. Kommen wir zur Leichtathletik, und zwar zur Diamond League. Das ist ja eine Wettkampfserie, so eine Art Champions League, die in verschiedenen Städten Station macht. Jetzt war das Meeting in Rom zu Gast und mein Kollege Jan Möller fasst uns den Wettkampf zusammen, der auch durchaus Historisches zu bieten hatte.
Er war schon ein paar Mal dicht dran. Nun hat's geklappt. Robert Faken hat ihn geknackt, den fast 45 Jahre alten deutschen Rekord von Thomas Wessinghage über die 1500 Meter. Der Leipziger lief ein mutiges Rennen. Superstar Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen war zwar nicht am Start, aber trotzdem ganz starke Konkurrenz. Und am Ende kam Faken als Vierter ins Ziel, nach 3 Minuten 30 Sekunden und 8 Zehntelsekunden. Das ist die neue deutsche Bestmarke. Die deutschen Diskuswerferinnen Marieke Steinacker und Christine Pudenz hatten vorher die Plätze 5 und 7 belegt. Weitspringer Simon Batz wurde ebenfalls Siebter. Für den Höhepunkt des Abends sorgte Olympiasiegerin Beatrice Chebet aus Kenia. Sie gewann das 5000-Meter-Rennen in der zweitbesten je gelaufenen Zeit. Im 100-Meter-Lauf der Männer war der US-Amerikaner Trayvon Bromell am schnellsten. 9,84 Sekunden, das ist eine neue Jahresweltbestleistung.
Olympiasiegerin Daya Varfolomeev steht bei den Europameisterschaften in der rhythmischen Sportgymnastik in 3 Finals. In der Qualifikation in Tallinn war sie die Beste mit dem Band und mit dem Reifen und zog als Zweite ins Mehrkampffinale am Sonntag ein. Mit den Keulen lief es bei ihr dagegen nicht so gut, kein Finale, für das sich aber ihre Teamkollegin Lada Pusch als Fünfte qualifizieren konnte. Außerdem kämpft Anastasia Simokova um die Medaillen bei den Gerätefinals. Und der 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer. Lukas Kwasniok wechselt nach 4 Jahren in Paderborn an den Rhein und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Der frühere Gesundheitsminister Spahn steht erneut wegen der Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie unter Druck. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben interne Dokumente ausgewertet, die den CDU-Politiker zusätzlich belasten könnten. Aus der Nachrichtenredaktion Raphael Pipermantier.
Im Zentrum der Vorwürfe steht ein Großauftrag über 1,5 Milliarden Euro. Spahn hatte entgegen der Pläne des Corona-Krisenstabs das Logistikunternehmen Fiege aus seiner Heimatregion im Münsterland mit der Beschaffung von Masken beauftragt. Zuständig für Logistikfragen ist eigentlich das Innenministerium. Es hatte damals vor der Vergabe an Fiege gewarnt. Spahns Nachfolger im Gesundheitsministerium, Lauterbach, hat eine Sonderbeauftragte eingesetzt, um die Maskengeschäfte während der Pandemie aufzuarbeiten. Deren Bericht soll laut den Recherchen schon im April fertig geworden sein und wird seitdem unter Verschluss gehalten.
Der neue Wehrbeauftragte Otte hat seine Forderung bekräftigt, notfalls vom geplanten freiwilligen Wehrdienst auf ein verpflichtendes Modell umzustellen. Der CDU-Politiker äußerte sich entsprechend in den ARD-Tagesthemen.
Die verpflichtenden Elemente müssen jetzt vorbereitet werden. Sie müssen erhöhbar sein, skalierbar. Vielleicht sogar die Wiedereinsetzung des verpflichtenden Wehrdienstes. Als Wehrbeauftragter werde ich mir das auf Wiedervorlage legen, und zwar noch dieses Jahr. Wir müssen jetzt wirklich auch die Truppe schützen vor einer Überforderung. Sie darf nicht überdehnt werden oder anders gesagt, Politik kann nicht immer mehr Aufträge annehmen und das mit vorhandenem Personal lösen, sondern hier brauchen wir mehr Soldatinnen und Soldaten, um den Auftrag zu erfüllen.
Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte. Eine neue Statistik zeigt, wie stark die Asylzahlen aktuell sinken. Im Mai gab es den niedrigsten Monatswert seit 4 Jahren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meldet knapp 8.000 Erst- und 2.000 Folgeanträge. Damit haben sich Fallzahlen innerhalb eines Jahres fast halbiert. Die meisten Anträge auf politisches Asyl kamen von Menschen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Die Bundesregierung plant weitere Verschärfungen. Die USA wollen nach Angaben von Präsident Trump am Montag Handelsgespräche mit China führen. Demnach sollen Mitglieder seines Kabinetts in London mit ranghohen Vertretern der chinesischen Regierung zusammenkommen. Trump zufolge geht es bei den Gesprächen darum, Feinheiten einer im Mai abgeschlossenen Handelsvereinbarung zu besprechen. Das Wetter in Deutschland. Wechselnd bewölkt, vor allem im Südosten Schauer. Tiefstwerte von Süd nach Nord 16 bis 8 Grad. Am Tage stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter. Im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. Am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad und am Pfingstmontag nur im Süden sonnig und trocken, sonst weiterhin wechselhaft bei 16 bis 25 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Da ist noch ein bisschen was los auf den Autobahnen. Wir beginnen auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Rehren und Bad Nenndorf 7 Kilometer Stau. A8 München Richtung Stuttgart. Zwischen Eichelberg und Kirchheim Tech Ost behindert eine Unfallstelle den Verkehr auf dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen. Die A8 Saar-Louis-Neuenkirchen ist zwischen Schwalbach-Schwarzenholz und Heusweiler nach einem Unfall gesperrt. Die A8 Stuttgart Richtung München zwischen Stuttgart Flughafen Messe und Neuhausen 5 Kilometer Stau. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Burgau und Zusmarshausen. Die Autobahn nach einem Unfall nur noch auf einer Spur befahrbar, dadurch streckenweise Stau. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuzessen-Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt über die A2. Eine gute und sichere Fahrt Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Christopher Gaube kommen Sie mit uns gut durch die Nacht. Im sächsischen Bad Schandau, da hat die Justizministerkonferenz von Bund und Ländern getagt. Eigentlich müsste sie Justizministerinnenkonferenz heißen, denn in 11 der 16 Bundesländer stehen Frauen an der Spitze der Ressorts. Und die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die komplettiert den Eindruck. Ergebnis der Beratung, die Ministerinnen und Minister wollen an vielen Stellen die überlastete Justiz stärken, mit Hilfe neuer Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, aber auch durch mehr Digitalisierung. Beate Dietze fasst zusammen.
Die Justizministerinnen und Minister fordern vom Bund 2000 zusätzliche Stellen. Es gehe um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Justiz und damit auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Derzeit fehlten in allen Bundesländern Staatsanwälte und Richter. Lange Verfahren seien die Folge. Man brauche eine leistungsfähige Justiz. Das habe auch viel mit dem Vertrauen der Menschen in das Funktionieren des Rechtsstaats zu tun, betonte Bundesjustiz Ministerin Stefanie Hubig.
Was das Personal, die personelle Ausstattung der Justiz anbelangt, da glaube ich, werden wir auch gute Lösungen finden. Das müssen wir natürlich auch mit unseren Haushältern, mit unserem Bundestag, mit dem Bundesfinanzministerium besprechen. Aber auch dazu haben wir auch eine Vereinbarung in dem Koalitionsvertrag.
Die Konferenz fasste zahlreiche Beschlüsse. Um häusliche Gewalt besser bekämpfen zu können, soll für gewalttätige Partner die elektronische Fußfessel eingeführt werden. Jeden dritten Tag werden Frauen Opfer tödlicher häuslicher Gewalt. Dies könne und wolle man nicht dulden, so Hubig.
Das heißt, der Täter, meistens ist es ein Täter und keine Täterin, wird eine Fußfessel tragen. Die betroffene Person hat ein GPS-Gerät, sodass sie merkt, wenn der Bedroher, die Bedroherin in die Nähe kommt. Spanien hat damit gute Erfahrungen gemacht. Das wollen wir in Deutschland auch einführen.
Nachdem die Laienrichter, die sogenannten Schöffen in Sachsen, konkret in Leipzig und Dresden, wegen unklarer Mehrheitsverhältnisse erst nach mehreren Anläufen gewählt werden konnten, hat Sachsens Justizministerin Konstanze Geiert von der CDU eine entsprechende Initiative zur Abstimmung gestellt, um die Wahlen vor derartigen Blockaden zu schützen.
Und da haben wir einen Beschluss auf den Weg gebracht, der von allen unterstützt worden ist, dass wir zukünftig sogenannte Übergangszeiten haben. Das heißt also, wenn nicht rechtzeitig neue Schöffen gewählt werden, diese sozusagen federführend im Amt bleiben, bis tatsächlich neue Schöffen gewählt werden konnten.
Damit soll verhindert werden, dass die Justiz wegen fehlender Schöffen lahmgelegt wird, Verhandlungen nicht stattfinden können. In einer gemeinsamen Erklärung stellt sich die Justizministerkonferenz hinter die Berliner Verwaltungsrichter, die nach der Entscheidung über Zurückweisungen an der Grenze diffamiert und bedroht werden. Solche Angriffe verunsicherten die Betroffenen zutiefst und seien ein Alarmsignal.
Wirtschaft.
Die für elektronische Bauteile so dringend benötigten seltenen Erden, die sind längst zum Politikum geworden. China, das hier quasi ein Monopol besitzt, exportiert davon weniger, weil es politischen Druck aufbauen will. Die USA drängen auf den Zugriff des wertvollen Rohstoffs in der Ukraine, um sich unabhängiger zu machen. Besonders betroffen von den politischen Auseinandersetzungen ist eine Branche, die ohnehin mit Schwierigkeiten kämpft und auf Erholung hofft, die Automobilindustrie. Samir Ibrahim berichtet.
Als China jüngst ankündigte, seine Ausfuhr von seltenen Erden zu verringern, sollten die USA den Zollstreit auf die Spitze treiben, schrillten in den Konzernzentralen die Alarmglocken. Rohstofflieferanten berichteten von hektischen Anfragen und zahlreichen Aufträgen, Und ernste Sorgen machte man sich vor allem in der Autoindustrie. Die Branche steht sowieso unter Druck. Nun auch noch das. Das Problem, lange käme man mit dem, was man an seltenen Erden auf Vorrat hat, nicht hin.
Es soll so sein, dass man bis Juni wohl seitens der Autohersteller die Vorräte angeschafft hat. Und dann würde es tatsächlich erstmal nichts mehr geben.
Sagt Branchenexperte Jürgen Pieper im Update Wirtschaft der täglichen Börsensendung auf Tagesschau 24. Ein Problem sei das deshalb, weil moderne Autos ohne Computer und Elektronik gar nicht mehr vorstellbar sind. Seit in den 80er Jahren die ersten Fensterheber elektrisch betrieben wurden, sei die Technik immer schneller vorangeschritten, sagt der unabhängige Autoexperte Christoph Stürmer. Die Rede sei inzwischen vom Electronic Defined Vehicle.
Das ist also ein Fahrzeug, das um die digitalen Funktionen herum gebaut wird. Das einen zentralen Prozessor hat, der dann wieder große Computer kontrolliert, die einzelne Funktionsbereiche des Fahrzeugs steuern.
Die Leistung dieser Prozessoren sei enorm, sagt Stürmer. Ein normaler Laptop könne hier schon nicht mehr mithalten. Entsprechend groß ist der Bedarf. Doch vorbereitet sei man auf Lieferausfälle oder politisch gewollte Verknappung noch immer nicht, meint Jürgen Pieper, obwohl die Abhängigkeit schon lange bekannt sei.
Strategisch hat man einfach viel zu wenig gedacht. Also politisch glaube ich genauso wenig wie bei den großen Unternehmen, dass man gedacht hat, was passiert, wenn so ein Fall eintritt? Und die Vorzeichen waren ja durchaus da, ja, dass diese Globalisierung, diese immer Weiterführung der Globalisierung dann irgendwann auch mal zu Ende kommen könnte oder vielleicht auch mal zurückgefahren werden könnte. Ja. Da stellt man fest, strategisch sind sie alle doch nicht so richtig gut aufgestellt.
Nun werde über direkte Lizenzvereinbarungen mit China nachgedacht, um Sanktionen zu umgehen. Oder die erhöhte Produktion in anderen Teilen der Welt. Auch der Griff der USA nach den Rohstoffen der Ukraine kommt dabei nicht von ungefähr. Auch die Ukraine besitzt seltene Erden. Dass der Trend zum elektronischen Auto nachlässt, sei kaum vorstellbar. Inzwischen sei es sogar so, dass bei Fahrzeugen der neuesten Generation nicht mehr Teile erneuert werden, um sie besser zu machen. Es werde nur noch ein Update aufgespielt, sagt Christoph Stürmer. Ein Paradigmenwechsel sei das.
Moderne und zukünftige Autos werden tatsächlich noch viel mehr Elektronik und noch viel mehr Computertechnik enthalten als heutige Fahrzeuge. Das ist ein eindeutiger Trend, weil nur auf diese Weise Fahrzeuge im Laufe ihrer Nutzung immer besser werden können, anstatt einfach nur zu verstauben und zu verrosten.
Die Hochindustrienation Deutschland ist nach Meinung von Fachleuten deshalb eigentlich schon länger gut beraten, sich eine Rohstoffstrategie zurechtzulegen. Selbst habe man ja so gut wie keine. Und solch eine Strategie sei eben vor allem für die größte Industriesparte des Landes wichtig, an der ein guter Teil der restlichen Wirtschaft und auch des Wohlstandes in Deutschland hängt.
Und wir haben eine wichtige Meldung im Verkehrsservice hier in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer. Auf der A70 Bayreuth-Schweinfurt-Werneck zwischen Scheßlitz und Bamberghafen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A70 Bayreuth-Schweinfurt-Werneck zwischen Scheßlitz und Bamberghafen ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Vor gut einem Jahr, da hatte ja die Ampelkoalition die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Seitdem können allen Bundesländern Mitglieder von Cannabisvereinen eben Cannabis für den Eigenbedarf anbauen und erwerben. Außer in Bayern. Da wurden erst vor einigen Wochen die ersten Genehmigungen für 3 Clubs erteilt, aber dort währte die Freude nur kurz, wie Erich Wartusch berichtet.
Northern Light oder Purple Queen müssen noch warten. Das sind 2 der Sorten, die Alexander Schrödel vom Marihuana-Club Kirchdorf mit seinen Mitstreitern gerne anbauen würde. Letzte Woche sollte es losgehen. Die Genehmigung lag vor.
Und am Dienstag haben wir dann auch das erste Mal die ganzen Mitglieder eingeladen. Die haben sich alle gefreut, waren 70 Leute waren da. Und um 17 Uhr haben wir aufgesperrt, um 17.01 Uhr kam dann die Mail vom Landratsamt Freising auf Anweisung der bayerischen Regierung sofort zu unterbinden. Wir dürfen den Anbau nicht starten. Und insofern war das Thema natürlich erstmal gegessen, ja.
Nicht nur ihm erging es so, auch anderen Clubs in den Landkreisen Rosenheim und Bad Kissingen. Die Begründung aus dem bayerischen Bauministerium, Zitat, die Genehmigungsfähigkeit von Anbauvereinigungen erfordert grundsätzlich die Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets nach der Baunutzungsverordnung durch die Gemeinden. Ein billiger Trick, findet Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.
Das Ziel des Cannabis-Gesetzes ist es, den Schwarzmarkt auszutrocknen, dass die Menschen sich selbst das Cannabis anbauen in kleinen Mengen. Und wenn man das jetzt mit aller Macht verhindern möchte, dann ist es letztlich so, dass die Mafia davon profitiert. Und das kann doch auch nicht im Sinn von Markus Söder sein.
Auch Alexander Schrödel vom Marihuana-Club Kirchdorf sagt, er habe damit gerechnet, dass es nach den Ankündigungen aus der Staatskanzlei schwierig würde, seine Idee durchzuführen. Trotzdem hat er auf seinem Firmengelände in Nörting eine Halle hergerichtet, außen vorschriftsgemäß schwer gesichert. Drinnen stehen schwarze Zelte, in denen sich rund 700 Töpfe gefüllt mit Erde befinden. Alles wäre startklar.
Wenn du vom LGL alle Prüfungen durchläufst, die waren auch zweimal hier, mit der Polizei, mit der Drogenfahndung, inklusive der Feuerwehr, allem Pipapo. Und man kriegt auch vom Landratsamt in Freising, was hier zuständig ist, den Bescheid, dass wir hier basierend auf dem Cannabisgesetz anbauen dürfen. Und dann kommt wieder etwas, das ist natürlich schon eine Sache, wo du dann irgendwann anfängst, dir einzureden, dass eine gewisse Willkür von oben dahinter steckt.
Anders als in Nörting hat Martin Plei in Oberfranken den Schritt gewagt und in dieser Woche 100 Setzlinge eingepflanzt. Seine Anbaugenehmigung läuft für 7 Jahre.
Ich werde bestimmt mir den Laden nicht einfach zusperren lassen, weil hier einfach viel zu viel Geld auch investiert wurde.
Auch beim Marihuana Club Kirchdorf sind die Investitionen für den Anbau inzwischen in 6-stelliger Höhe. Oder wie Alexander Schrödel sagt, hier steckt ein Porsche Cabrio drin. Er bekommt aufmunternde Nachrichten aus anderen Bundesländern, wo der Anbau reibungslos klappt.
Im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass es über einen Rechtsstreit gehen wird. Das ist halt dann immer ein Thema, wie lange wird es dauern, wer hat den längeren Atem. Aber das wird sich zeigen.
Ein Bericht war das von Erich Wartusch. Und damit haben wir es gleich 0:45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Vor mehr als 2 Jahren hat der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Trotzdem beschäftigen viele Menschen die Folgen der Pandemie weiterhin. 5-10% aller derjenigen, die sich mit Corona infiziert haben, haben Schätzungen zufolge Long-Covid-Symptome entwickelt. Manche wiederum klagen über das sogenannte Post-Vac-Syndrom, möglicherweise chronische Nachwirkungen der Impfung. Die sind bis heute aber wissenschaftlich nicht belegt. Das ist jetzt Thema im BR24 Faktenfuchs mit Michael Schlegel.
Spike-Proteine sitzen auf dem Coronavirus und erledigen für das Virus einen wichtigen Job. Sie sorgen dafür, dass das Virus in die menschliche Zelle gelangt. Impfungen gegen das Coronavirus enthalten den Bauplan für diese Spike-Proteine. Damit wird der Körper auf eine Immunantwort gegen das Virus vorbereitet und so vor Covid geschützt. Nutzer auf Social-Media-Plattformen behaupten aber immer wieder, Spike-Proteine, die durch die Corona-Impfung im Körper entstehen, würden krank machen.
Zeitbombe Spike-Proteine. Neue Studie der US University Yale bestätigt Gemeingefährlichkeit der mRNA-Impfung.
Das ist jedoch falsch. Die besagte Studie vom Februar 2025 belegt nicht, dass die mRNA-Impfung gemeingefährlich sei. Denn ob Gesundheitsschäden durch eine Impfung oder möglicherweise doch durch eine frühere Corona-Infektion ausgelöst wurden, konnten auch die Autoren der Studie trotz Blutanalysen der untersuchten Patienten nicht herausfinden. Studienleiterin Akiko Iwasaki schrieb auf X:
Diese Tests haben möglicherweise asymptomatische Infektionen übersehen, die vor langer Zeit aufgetreten sind. Wir erwähnen nie Kausalität.
Friedemann Weber, Virologe an der Universität Gießen, hält es für unwahrscheinlich.
Und wir müssen den Beitrag leider kurz unterbrechen. Für eine Aktualisierung: Der Falschfahrer auf der A70 Bayreuth-Schweinfurt-Werneck ist zwischen Scheslitz und Fierett-Trunstadt unterwegs. Kommt Ihnen dort ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A70 Bayreuth-Schweinfurt-Werneck. Zwischen Scheslitz und Fierett-Trunstadt ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Zu Deutsch heißt das Nachimpfungssyndrom. Häufig wird es hierzulande einfach als Post-Vac-Syndrom abgekürzt. Es geht mit Symptomen wie exzessiver Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Muskelschmerzen einher. Aber es ist kein medizinisch definiertes Krankheitsbild. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie der Technischen Universität München und bei Helmholtz München, sagt:
Das sind Symptome, die sind nicht ganz eindeutig oder ganz einfach einer Erkrankung zuzuordnen. Aber sie sind ähnlich zwischen dem, was man als Post-Vac-Syndrom bezeichnen würde, und dem, was man als Long-Covid bezeichnet.
Das Risiko, ein Post-Vac-Syndrom zu entwickeln, sei viel geringer, als sich mit Corona zu infizieren und dann Long-Covid zu entwickeln, sagt Protzer. Daher sei die Impfung auf jeden Fall sinnvoll. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig. Es schreibt auf Faktenfuchs Anfrage, ihm seien keine wissenschaftlichen Studien bekannt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und den als Post-Vac-Syndrom bezeichneten Symptomen nachweisen würden.
Ein Bericht war das von Michael Schläger.
Kultur.
Gestern, vor 150 Jahren, da wurde Thomas Mann in Lübeck geboren. Das wurde und wird auch in den nächsten Tagen in seiner Geburtsstadt ordentlich gefeiert. Mit Ausstellungen, Konzerten und mit einem großen Festakt. In der Buchbranche wird Thomas Mann schon seit Jahresanfang gefeiert, mit vielen Neuerscheinungen in den verschiedenen Genres, vom Sachbuch über Graphic Novels bis hin zum Krimi. Maren Ahring hat sich einige davon mal genauer angeschaut.
Zum 150. Geburtstag des Lübecker Literaturnobelpreisträgers legen sich die Verlage richtig ins Zeug, um junge Menschen für Thomas Mann zu interessieren. Dazu gehört auch ein Buch mit drei jungen Männern aus Rocky Beach, Kalifornien. Die drei Fragezeichen ermitteln in ihrem neuen Fall im Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Dabei kommen sie einem mächtigen Geheimnis auf die Spur.
Bob griff sich den Brief dahinter. Der Brief ist ganz kurz. Ihr Geld habe ich erhalten, vielen Dank. Das Buddenbrooks Manuskript liegt am vereinbarten Ort. Was? Justus starrte Bob an. Auch Peter war wie vom Donner gerührt. Das Buddenbrooks Manuskript? Es ging nicht verloren? Wurde vernichtet? Verbrannte?
Ganz nebenbei und spielerisch vermittelt Autor Marco Sonnleitner viel Wissenswertes über Thomas Mann und sein Exil in den USA. Dass auch ein Literaturnobelpreisträger mal keinen Bock hatte zu schreiben und andere spannende Erkenntnisse über den Alltag von Thomas Mann, hat Felix Lindner recherchiert.
Ansonsten ist er für mich nicht der Held der Arbeit, für den er größtenteils gehalten wird, sondern ein Mann, der eine sehr gut funktionierende Literaturwerkstatt zusammen mit seiner Familie geführt hat.
Für seine Dissertation, einen Twitter-Account und das Buch mit Thomas Mann durch das Jahr hat er sich durch die Tagebücher Manns gekämpft, immerhin rund 6000 Seiten, und hat für jeden Tag des Jahres einen Auszug herausgesucht. Zum Beispiel:
Etwas Halsweh vom nachmittäglichen Tragen kurzer Unterhosen.
Das mutet heute zum Teil wirklich lustig an, ist aber vollkommen ernst gemeint.
Man lernt einen Mann kennen, der seinen Körper als einen Literaturproduktionsapparat versteht, der unter bestimmten Bedingungen zu laufen hat, der ihm dienen soll.
Selbst in der Sommerfrische hat Literaturnobelpreisträger Thomas Mann gearbeitet. Im Sommer 1918 am Tegernsee hat er sich aber besonders gequält mit der Überarbeitung seines Buchs »Betrachtungen eines Unpolitischen«. Kerstin Holzer erwähnt in ihrem Buch »Thomas Mann macht Ferien« noch ein weiteres Problem, das den Schriftsteller in diesem Sommer belastet.
Da die Demokratie den Geist und die Kunst politisieren wolle, wie er glaubt, bekämpft er sie. Denn er will ein unpolitischer Kulturmensch sein, unbedingt. Besonders heftig drischt Thomas Mann auf den Typus des Zivilisationsliteraten ein, also recht persönlich auf seinen Bruder Heinrich, den liberalen Demokratiesympathisanten.
Genau dort knüpft Hans Wiskirchen an. Er glaubt,
dass man Thomas Mann im Grunde nur dann verstehen kann, wenn man das Verhältnis zum Bruder Heinrich ganz ernst nimmt und die beiden quasi als Doppelbiografie zeigt.
Das hat der Präsident der Thomas-Mann-Gesellschaft in seinem Buch »Zeit der Magier« gemacht und dabei auf den kürzlich entdeckten Briefwechsel der Brüder zurückgegriffen. Hans Wiskirchen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Familie Mann und stellt fest, dass gerade Thomas Mann wieder hochaktuell ist.
Er war ein zutiefst politischer Mensch ab etwa Mitte der 20er Jahre und hat auch natürlich seine großen Werke geschrieben, aber dieses Politische ist zu lange nicht im Blick gewesen auch.
Besonders deutlich wird das in den 58 Radioansprachen, die Thomas Mann für die BBC von 1940 an aufnahm. Die begannen mit den Worten »Deutsche Hörer«. Die Texte dazu hat die Autorin Melli Kiak Anfang des Jahres herausgegeben. Sie hat darin den Aktivisten Thomas Mann erkannt.
Er war polemisch, er war gnadenlos, er war beleidigend. Er war wirklich ein wütender und kämpferischer Thomas Mann.
Wer Thomas Mann in diesem Jahr neu oder anders entdecken möchte, findet in den Buchhandlungen eine große Auswahl. Kaum ein Aspekt seines Lebens bleibt unberührt. Andere Idee? Einfach mal wieder ein Buch von Thomas Mann lesen.
Ja, und wir wollen dem Literaturnobelpreisträger, Weltbürger, Jahrhundertschriftsteller Thomas Mann noch etwas huldigen. Gestern wäre er eben 150 Jahre alt geworden, und einer, der ihm ganz nahe gekommen ist, ist Armin Müller-Stahl. Er hat Thomas Mann vor knapp 25 Jahren im Film Die Manns, ein Jahrhundertroman, gespielt. Und zum Jubiläum hat Keno Bergholz von NDR Kultur mit dem Schauspieler gesprochen und wollte erst mal von ihm wissen, wie er sich damals für die Rolle in Thomas Mann hineinversetzt hat.
Ja, das war ein schwerer Prozess. Ich musste überlegen, wie kann ich ihn in unsere Zeit bringen? Denn er kommt aus der Zeit des Expressionismus. So wie die Leute früher gesprochen haben, durfte ich ihn nicht mehr und konnte ich ihn und wollte ich ihn auch nicht mehr darstellen. Ich glaube, dann hätte ich den Film kaputt gemacht, mich kaputt gemacht und Thomas Mann. Er sprach so: Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage die deutsche Kultur mit mir. Das wollte ich nicht machen. Also habe ich lange überlegt, wie kann ich ihn darstellen. Und dann habe ich gedacht, er muss so sein wie ich. Ich spiele ihn nicht, sondern ich versuche ihn einfach darzustellen mit meinen Mitteln. Er wird meine Figur haben, meine Hände haben, meine Stimme haben, und ich werde ihn so einfach spielen wie nur möglich. Das hat auch Kritik eingebracht. Viele meinten, ich sei zu sympathisch als Thomas Mann. Er war ja auch eine schwierige Person. Eine, der nicht nur, sagen wir mal, zu seinen Kindern voller Liebe war. Und das versuchte ich, ihn nun in unsere Zeit zu bringen. Und das ist zumindest so weit gelungen, als Reich-Ranicki sagte, doch, man kann ihn spielen. Vorher hat er gesagt, es gibt keinen, der ihn spielen kann. Das machte mich einigermaßen zufrieden. Denn diese Übersetzung in unsere Zeit, glaube ich, ist mir so weit gelungen, dass ich häufig angesprochen wurde mit Herr Thomas Mann.
Nicht zuletzt heute ja eben auch von uns. Aber trotzdem frage ich mich, Sie mussten ja irgendeine Idee haben, wie Thomas Mann beispielsweise gegangen ist, wie er gewirkt hat, welche Mimik er hatte, welche bestimmten Eigenarten, sagen wir mal, in der Bewegung oder in der Sprache er hatte. Oder haben Sie versucht, vieles davon einfach außen vor zu lassen und, wie Sie gesagt haben, tatsächlich viel Müller-Stahl in die Rolle des Thomas Mann reinzugeben?
Ja, das war das Konzept, was ich mir ausgedacht habe, was funktioniert, was funktionieren müsste.
Aber man merkt daran schon, Sie haben sich dieser Rolle des Thomas Mann ja wirklich extrem hingegeben. Das ging ja sogar so weit, dass es ein Buch gibt von Ihnen, Herr Müller-Stahl, Rollenspiel. Ein ja. Tagebuch während der Dreharbeiten für den Film Die Manns. Wussten Sie vorher, dass das ein Projekt wird, das Sie wirklich über alle Maßen nachhaltig beeindrucken wird? Oder warum haben Sie ein Tagebuch geschrieben über diese Dreharbeiten, das dann irgendwann sogar einmal als Buch veröffentlicht worden ist?
Ja, aber mit den Zeichnungen dazu. Was ich immer wieder tue während des Drehens, ich zeichne Kollegen und Situationen auf. Und das ist eine Art Tagebuch, denn unter dem Gezeichneten sehe ich die Texte und weiß dann, ob es ein guter Drehtag war oder ein mittelmäßiger oder irgendwo, ob es Probleme gab oder keine. Also es ist ein verlängertes Tagebuch. Und wenn ich an einem Film längere Zeit beteiligt war, ist es für mich wichtig zu wissen, wie diese Zeit verlaufen ist. Das gibt mir dann im Rückblick zu verstehen, warum ich diesen Beruf ausgeübt habe.
Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch dieses Buch Rollenspiel mal durchgeblättert. Es wirkt, als seien das ganz positive Drehtage gewesen, oder?
Ja, im Wesentlichen ja. Ich habe auch Thomas Mann geschätzt. In gewisser Weise, ehrlich gesagt, war mir der Heinrich näher, denn ich sollte den Henri Quatre spielen. Und die wunderschöne italienische Schauspielerin Claudia Cardinale sollte die Gabrielle spielen, die im Henri Quatre dabei ist, meine Partnerin. Aber die konnte die DEFA nicht bezahlen, denn die war schon in ihrer Gage im Millionenbereich. Das platzte dann, der Film. Aber dadurch war mir Heinrich sehr nahe, aber auch gleichzeitig die Beziehung zwischen Heinrich und Thomas. Denn beide haben sich doch irgendwie, auch wenn es da mal Funkstille längere Zeit gab zwischen ihnen, haben sich doch gegenseitig beobachtet, wohin das Leben sie führte. Der eine mit seiner Literatur und seinen Zeichnungen, Heinrich, das waren meistens sexuelle Zeichnungen, und Thomas mit seiner homosexuellen Liebe, Leidenschaft, nebenbei gesagt, schwer darzustellen, das wollte ich auch sehr diskret in der Rolle nur andeuten, mit seinem Lieblingspartner, der irgendein junger Mann, ich weiß den Namen nicht mehr, am Strande in Timmendorf war, und da berührten sich nur die Hände mit ihm. Das war die ganze Vorstellung.
Ist es diese Ambivalenz an der Person Thomas Mann oder ich sage mal diese ja wirklich sehr, sehr vielfältigen Facetten an seiner Persönlichkeit, die Sie so bemerkenswert an diesem Mann finden, dass Sie sich so viel in Ihrem Leben mit ihm auseinandergesetzt haben, mit Thomas Mann, da Sie ihn ja nicht nur gespielt haben, sondern ihn gemalt, gezeichnet haben und dergleichen mehr?
Ja, natürlich, irgendwie habe ich das Gefühl, ein Teil von mir ist Thomas Mann geworden. Das hat auch mit Lübeck zu tun. Ich bin hier im Goldenen Buch angetragen, ich habe Buddenbrooks gespielt und ich bin Ehrenbürger von Schleswig-Holstein. Also irgendwie bin ich in seine Nähe gerückt, ohne es wirklich fortgehabt zu haben.
Sagt der mittlerweile 95-jährige Schauspieler Armin Müller-Stahl über seine Rolle als Thomas Mann, die tatsächlich sein Leben nachhaltig geprägt hat.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau gesagt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Einen Gesetzentwurf dazu haben SPD, BSW und CDU vorgelegt. Danach soll es ab dem nächsten Jahr einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge jährlich nach der Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen festgesetzt. In Berlin-Oberschöneweide können Autofahrer wieder über die Kreuzung Treskow-Allee-Rummelsburger-Edisonstraße fahren. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Bereich nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Brücke wieder freigegeben. In etwa 3 Wochen sollen die Rückbauarbeiten komplett abgeschlossen sein. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler unter anderem auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feier rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Das waren die Nachrichten.